Ja, weiß ich auch nicht, was das war.
Keine Ahnung.
Instagram hat immer gesagt, Marmrote darf nicht teilnehmen.
Dass die mir alles verbieten wollen, recht?
Du hast Instagram-Verbot gehabt. Vielleicht hast du dich nicht benommen.
Sehr gut möglich.
Sehr gut möglich. Ja. Nun gut.
Stattdessen reden wir wieder über Himmelhunde.
Ja, wir sind schon bei Teil 6.
Krass, ne? Ja, wow.
Ja, ich habe aber schon wieder vergessen, worüber wir letztes Mal geredet haben.
Macht nichts. Kann man sich ja alles zum Glück nochmal anhören und dann, wen es interessiert.
Ja, auch als Podcast jetzt, habe ich eben schon gesagt. Als ich dann nichts zu sagen hatte, habe ich dann gesagt, ihr könnt jetzt die Folgen auch als Podcast hören.
Ja.
Genau, das ist doch ganz gut. Bleibt das erhalten.
Richtig.
In Teil 6 heute geht es um die persönliche Geschichte unseres fiktiven Himmelhundes in unserem Training. Also, was war da los bisher und wie wirkt das vielleicht auf das Training jetzt oder auf den Plan, den du als Trainer oder Trainerin dir machen solltest mit dem Hund?
Ja, irgendwie im Gespräch, wir hatten das ja auch schon mal gesagt, aber wir wiederholen uns gern bei wichtigen Themen, dass ja das Erstgespräch wirklich sowieso immer ein Erstgespräch sein sollte, also ein Anamnesegespräch und kein wir fangen schon mal mit irgendwas an. Und da wäre ja total wichtig für dich, haben wir auch schon was zugebracht, du brauchst ja die sogenannte Compliance, also die Mitarbeit und wirklich das Verständnis der Leute, um einfach auch sicher zu gehen, dass sie die Sachen, die ihr besprecht, umsetzen und nicht nur ab und zu mal, sondern dauerhaft und auch im Alltag. Und gut für dich zu wissen und auch für die Leute zu wissen ist, denn oft ist das Thema ja Scham und Schuld belastet. Was hat dazu geführt im Sinne von, ist das Problem schon an sich angeboren oder erworben oder einfach verstärkt angeboren und verstärkt, was ja auch oft eine Mischung aus mehreren Sachen ist, ja. Um auch zu gucken, wo kann man wieder was zurückdrehen oder wo kann man auch so ein bisschen loslassen von, ich habe hier jetzt als Mensch alles falsch gemacht, keine Ahnung.
Ja, und auch zur Unterscheidung, wie viel von dem Problem liegt im Hund bis hin zu, ist das eine Verhaltensstörung? Muss man da medizinische Maßnahmen noch hinzufügen, hinzuziehen? Oder ist es einfach ungünstiges Training, was vielleicht auf eine gewisse Bereitschaft des Hundes getroffen ist, sich aufregen zu können?
Und wenn das so ein bisschen, also nach dem Erstgespräch ist es ja immer ganz schön, wenn man so eine ungefähre Einschätzung geben kann, wie lange, also was für Ziele werden angestrebt und wie realistisch sind die, aber auch wie lange wird es in etwa zeitlich beanspruchen für den Mensch, natürlich dementsprechend auch, wie viel wird es kosten. Und da ist es ja eigentlich tatsächlich sehr dankbar, wenn da relativ schnell klar wird über das Gespräch und die Beobachtung des Hundes, dass hier viel im erzieherischen Bereich vernachlässigt wurde oder der Hund bestimmte Sachen erlernt zeigt und auch so ein bisschen abgespult einfach zeigt, aber durchaus anders könnte.
Ja.
Na, das gibt ja ganz andere Aussichten auf, wo könnte man am Ende landen, also was für Ziele sind möglich. Und auch, wie viel Zeit und Raum nimmt es in Anspruch, während es dann andere Hunde gibt, wo man ja schon nach dem Erstgespräch sagt, so wow, okay, also das und das können wir uns hier als Ziel schon mal stecken. Dieser Hund wird aber immer eine besondere Herausforderung bleiben und der wird nicht über ein Training ein super ruhiger, entspannter Zeitgenosse werden, der es jetzt einfach nur mal verstehen muss, sondern das wird etwas sein, was euch dauerhaft begleiten wird.
Ja, ja, und da geht es wirklich viel darum, die Entwicklung oder die Geschichte des Hundes abzufragen. Ein bisschen ist es auch, oder viel ist es dann auch Erfahrung. Weil
Mhm.
vordergründig ist natürlich beides das gleiche Verhalten. Also der Hund kommt und hat irgendwie, ist besonders aufgeregt, bewegt sich besonders viel, kann nicht ruhig sitzen, bellt vielleicht und so weiter. Also es sieht vordergründig gleich aus. Aber in dem einen Fall hat der Hund Schwierigkeiten in seinem Gehirn. Also wirklich entwicklungsbedingt oder ja, irgendwie krankheitsbedingt im schlechtesten Fall Schwierigkeiten, da auf bestimmte Hirnregionen oder Hirnfunktionen zurückzugreifen. Und im anderen Fall hat er halt einfach ungünstig gelernt, sich zu verhalten. Natürlich, es ist gar nicht so sehr unbedingt im Training so viel Unterschied vielleicht. Also, aber es ist trotzdem ein Unterschied, genau wie du gesagt hast, gerade auf die Zukunft betrachtet, ne? Wie lange wird das dauern? Was wird der brauchen? Wie gut wird es werden?
Ja, und dann ja auch, wenn es so ganz extreme Fälle sein sollten, was ja zum Glück gar nicht so oft passiert, aber auch das ist ja im Rahmen des Möglichen, wenn da jetzt wirklich ein Hund ankommt, wo klar wird über das Gespräch und die Beobachtung, das ist gar, hat gar nichts mit einem Erziehungsdefizit zu tun, sondern ist wirklich in extremster Form aber angeboren. Das ja auch die Frage nach, möchte man mit diesem Hund sein Leben verbringen, also das Leben des Hundes verbringen, zumindest etwas ist, was abgesprochen werden muss, weil es einfach ja nicht dazu kommen wird, dass sich das so maßgeblich ändert, dass man vielleicht das Leben mit dem Hund leben kann, was man sich vorgestellt hat. Also da auch irgendwie diese Offenheit und Ehrlichkeit anbieten zu können, zu sagen, wow, das ist hier einfach ein Extremfall.
Ja.
Und da ist ja dann die Frage, wie frage ich das ab, ne? Also wie komme ich an die Infos, um das einschätzen zu können, ohne den Hund vorher kennengelernt zu haben? Man sieht ihn ja nur in dem Jetzt-Zustand.
Ja. Ja, sowas wie Welpenzeit wäre da schon mal wichtig oder auch so Fragen, wann ist Ihnen oder dir das zum ersten Mal aufgefallen, dass da irgendwie dass das vielleicht nicht ganz ist wie bei anderen Hunden oder anders, als du dir das vorgestellt hast, oder anstrengender, als du dir das vorgestellt hast. Was haben andere Leute zu dem Hund gesagt früher? Also wenn der vielleicht irgendwo in der Welpengruppe war. Es sind dann ja auch oft so Stories von mehreren Hundeschulen, mehreren TrainerInnen. Also gerade wenn das Hunde sind, die tatsächlich wirklich eine Störung oder ein inneres Problem vorliegt, dann sind das ja auch oft Hunde, wo mehrere Trainer schon an ihre Grenzen gekommen sind oder gesagt haben, das passt nicht oder können wir hier nicht machen. Das sind immer so Hinweise, finde ich.
Ja, und was ich daran auch noch ein bisschen komplex finde, ist, dass ja man beim Fragen einbeziehen muss, dass gerade wenn es vielleicht jetzt nicht der 10. Hund dieser Rasse ist, den der Mensch da hat, dass die eigene Einschätzungskompetenz vielleicht nicht so hoch ist und du trotzdem über die Antwort des Menschen was ziehen muss. Das heißt, du musst sehr genau gucken, was du abfragst und wie du es abfragst. Wenn du einfach nur fragst, war der als Welpe auffällig, dann kann es natürlich sein, dass wenn der Mensch noch nie einen Hund hatte vorher oder aber immer nur sehr, sehr, sehr aufgeregte und aufgedrehte Rassen hatte, dass der ein bestimmtes Welpenverhalten als normal welpentypisch einsortiert und sagt, ja, natürlich sind Welpen den ganzen Tag auf Achse und das ist ja wohl völlig normal, ne? Also wie so ein Kind, das und wo ich gerade sage, wie so ein Kind, also auch das allgemeine Empfinden von was ist ein normaler Aufregungspegel, ist ja sehr
Unterschiedlich, ja.
unterschiedlich. Und da muss man auch manchmal so ein bisschen um die Ecke fragen. Also auch wenn der Mensch dann zum Beispiel wahnsinnig aufgeregt wird und immer, immer was macht und so ganz erzählt vom Leben, dass da ganz viel Action ist und alles läuft gleichzeitig auch zu fragen, ist das, würdest du das, dieses Leben als insgesamt ruhig und entspannt oder als normal oder als besonders aktiv bezeichnen, um erstmal einen Maßstab zu haben, nachdem der Mensch das selber einschätzt, weil das habe ich schon oft erlebt, dass Menschen halt auch glauben, dass ein junger Hund extrem aufgeregt ist und Sachen einfach, ne, also dass viele zum Beispiel davon ausgegangen sind, dass sich ein Hund, der ein Dreivierteljahr alt ist oder so, gar nicht länger als eine Minute konzentrieren könnte oder so. Wer sagen würden, um Gottes Willen, das viel, 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 viel länger, also auch ein Hund mit 16 Wochen. Und dass das aber so ein bisschen übertragen wird, vielleicht auch vom Mensch, 16 Wochen Welpe, 16 Wochen Baby, und dass man dann irgendwie vielleicht glaubt, der 16 Wochen alte Hund könnte genauso viel leisten an Selbstregulation wie ein 16 Wochen altes Kind. Und daraufhin einfach so eine wahnsinnige Fehleinschätzung zustande kommt.
Ja, muss man schon genau dann abfragen, ne? Also wie hat der geschlafen, wann hat er durchgeschlafen, wann war der stubenrein? Manchmal heutzutage oder meistens heutzutage ist es ja auch ein bisschen einfacher, gibt es ja auch Videos, die man sich angucken kann. Also gerade aus der Welpen- und Jungenzeit haben viele Leute dann immer viele Videos, wenn der Hund noch neu ist. Und ja, also es muss nachher so sein, dass man das wirklich vor Augen hat. Wie war der Tagesablauf? Wie war die Entwicklung des Hundes? Was waren schwierige Momente? Auch so Fragen in die andere Richtung. Also was hat der besonders gut gelernt? Was hat er schnell gelernt? Das sind dann manchmal so Hinweise.
Auch was, du sagtest vorhin, was sagen andere Menschen oder was haben andere Menschen über den gesagt, aber auch was sagen andere Hunde? Also, ne, welcher Hund findet den gut oder nicht gut? Hat der vielleicht nur Spielfreunde, die auffällig viel jünger sind? Das ist oft so ein Hinweis, dass da schon irgendwie, also wenn so ein Hund nur von anderen Hunden gemocht wird, die noch jünger sind und quasi noch so ein bisschen dusseliger und ungehemmter sind als dem Alter, aber alle altersgleichen Hunde oder älteren Hunde den Hund als nervig
Ja,
empfinden.
das finde ich auch wichtig.
Ne,
Genau.
das ist schon auffällig. Also wenn niemand im gleichen Alter mit dem Hund was zu tun haben möchte oder älter, also was halten andere Hunde von dem oder hielten auch von dem, als er jünger war?
Ja. Hier war jetzt die Frage, ob wir ein Portfolio von Fragen haben. Also meinst du jetzt, ob wir das für uns haben oder hatten? Ich hatte das eigentlich normalerweise nicht. Ich habe halt immer versucht, ein ausreichendes Bild. Also ich bin dann immer so die Entwicklung des Hundes im Kopf durchgegangen und wollte da gerne ein Bild haben und habe das ansonsten nochmal nachgefragt. Wenn ein Hund gekommen ist mit schon einem Auftrag, der schon in so eine therapeutische Richtung geht. Also wenn zum Beispiel KollegInnen mir Hunde geschickt haben, die schon eine Verhaltensstörung vermutet haben oder wo man auch schon vom Verhalten das irgendwie so ableiten konnte, dann habe ich mir vorher ein paar Sachen oft aufgeschrieben und habe mir auch währenddessen Sachen aufgeschrieben. Also je emotionaler so Gespräche sind, desto besser ist auch manchmal, sich Sachen aufzuschreiben, weil bestimmte Formulierungen dann auch wichtig sind. Oder ich zum Beispiel auch da nochmal, also im Normalfall kann ich mir das merken, aber ja, manchmal habe ich mir sowas auch aufgeschrieben. Man kann auch ganz gut auf Dinge, also ich finde es zum Beispiel ganz schön in der Beratung auch auf Sachen, die Leute am Anfang gesagt haben, nochmal zurückzukommen, also in der Formulierung. Sie das vielleicht nachher ganz anders sagen oder anders formulieren oder so. Aber das ist auch eine Typfrage. Also ich finde, da ist nichts gegen zu sagen, sich solche Sachen aufzuschreiben und auch systematisch abzufragen im Erstgespräch.
Ja, finde ich auch. Ich finde, also es kann auch gerade am Anfang helfen und dann kriegt man irgendwann so eine Intuition und geht eher danach. Ich mache das auch so und ich achte auch tatsächlich sehr auf die Art, wie Menschen etwas sagen.
Ja.
Mehr als das, was sie vielleicht sagen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel im Erstgespräch jemand von dem Hund erzählt und dann mehrmals im Gespräch unaufgefordert, also ohne dass ich nachfrage, wie sehr nervt dich das oder wie sehr stresst dich das, immer wieder Sätze mit einfließen lässt, wie ja, das macht mich dann schon ganz schön fertig oder das stresst ja auch voll oder auch so Andeutung wie Ja, ich kann ihn ja jetzt nicht abgeben, ne? Jetzt haben wir
Genau,
ihn ja
das wollte ich
schon
auch
und
gerade sagen. Denn oft sagen Leute, ohne dass man sie gefragt hat, im Gespräch mehrfach, aber wir wollen ihn nicht abgeben oder wir wollen ihn ja behalten. Und dann wäre das immer noch mal, würde ich noch mal nachfragen, habt ihr aber ja darüber nachgedacht und warum und was sind die und so. Das sind genau so ein paar
Ja, und da
Hinweise.
kommen dann oft solche Sachen erstmal zur Sprache, ne? Dass dann so, ja, wir haben drüber nachgedacht oder es hat, oder haben uns schon mehrere Leute darauf angesprochen, ob wir ihn nicht abgeben wollen. Deswegen irgendwie muss dieses Wort ja in den Kopf gekommen sein.
Ja.
Und das sind auch eher so Sachen, an denen ich mich lang hangel, wenn ich frage Banalitäten ab und achte auf Besonderheiten, wo ich nochmal nachpiekse. Es kann natürlich auch sehr hilfreich sein, wenn man weiß, wo der Hund herkommt, zu fragen, was für einen Eindruck hattest du von der Zucht, welche anderen Hunde waren da, wie war das, als du da hingekommen bist, wie haben dich die erwachsenen Hunde begrüßt, wo waren die jungen Hunde aufbewahrt, was für ein Gefühl hattest du von der Mutter, wie hat die sich verhalten.
Wie haben sich die Geschwister entwickelt? Weiß man da irgendwie? Seid ihr da in Kontakt? Das ist auch manchmal interessant.
Ja, oder auch sowas wie, fand ich auch schon oft interessant, wo dann von der Zucht vielleicht so ein bisschen rauskam, ja, da war schon ein bisschen Halligalli und die Mutterhündin war vielleicht ein bisschen, wirkte ein bisschen instabil. Und dann aber nach weiterem Nachfragen, wie sieht es mit dem Vater aus, dann rauskam, der Vater ist irgendwo im Ausland, das war ein Samen, der verschickt wurde, die wurde künstlich befruchtet. Und auch das finde ich sehr spannend, da zu gucken und auch nochmal vielleicht sogar nochmal nachzufragen, wenn das so ein Champions-Ding war, wo hat er denn noch gedeckt? Also gedeckt ja nicht, ne? Aber wo wurde noch Samen hingeschickt? Und da findet man dann oft Auffälligkeiten bei den Rüden. Ja, man denkt irgendwie so, in der Zucht war eigentlich alles gut, aber die Rüden waren so, entweder die haben noch nie gedeckt und keiner kannte die, oder wenn man ein bisschen nachforscht, findet man auch noch andere Würfe von den Vätern und die sind alle, obwohl die Mütter recht ruhig sind, auffällig aufgeregt. Das spricht natürlich für ein vererbbares Risiko von Vaterseite, dass da irgendwas nicht stimmt.
Okay, ja, stimmt. Ja, und andersrum halt auch abzufragen, was wurde trainiert, wie wurde trainiert, weil das wäre eben der andere Weg, dass einfach Dinge sich, also man muss ja auch sagen, oft ist es auch eine Mischung, ne? Also oft war der Hund irgendwie auffällig und dann zum Beispiel wäre so ein Weg, der war unruhig im Junghundealter. Und hat angefangen, andere Hunde anzubellen. Und dann wurde trainiert in Richtung, der braucht eine Beschäftigung, damit er das nicht macht. Und dann ging es bergab. So, wäre so eine typische Story. Oder der Hund bellt irgendwie andere Hunde an und dann wird versucht, das immer abzulenken. Und dann ist es halt ungünstigerweise ein Border Collie, der dann sehr schnell gelernt hat, weil er halt im ungünstigen Moment bestätigt wird dafür, dann geht es bergab. Das
Ja.
sind Dinge, die mir einfallen.
Dafür finde ich auch dieses gemeinsame Spazierengehen zum Sprechen gut. Dann da sieht man ja auch wieder, das ist auch ganz cool, weil das sind ja Sachen, die frage ich gar nicht, sondern sie zeigen sich einfach im
Ja.
Miteinander Spazierengehen. Also wenn die Menschen während des Erstgesprächs den Hund 20 Tricks machen lassen im Spaziergang, ne? Und der die ganze Zeit irgendwie den Futterbeutel nochmal schnell holt und hier nochmal auf den Baumstamm springt und so. Da würde ich dann eben auch das also sich einfach mal angucken in Ruhe und dann vielleicht mal auf dem Rückweg fragen, okay, jetzt du bist ja zum Erstgespräch hier, ist das euer normaler Spaziergang? Also macht ihr das immer so? Und dann kommt eigentlich im Normalfall entweder, ja, das machen wir immer so, oder, ja, jetzt haben wir nicht so viel gemacht, weil wir uns ja unterhalten haben, wovon ich mal ausgehen würde. Also wenn jemand ein intensives Anamnesegespräch da Antworten finden muss, hat der weniger Zeit für Tricks mit seinem Hund. Und wenn das immer noch ausreicht, um während des Erstgesprächs 5, 6 Mal den Hund was machen zu lassen, was ja nicht, wo ich ja nicht sage, lasst ihn mal auf den Baumstamm springen, sondern ich frage, wie sieht euer Alltag aus? Da würde ich natürlich auch schon mal so einen kleinen Hinweis haben, dass der Mensch anscheinend irgendwo mal die Info gekriegt hat, entweder die Info gekriegt hat, das wird besser, wenn du deinen Hund ganz dolle beschäftigst, oder aber, dass der sein Hund immer schon, und das kann man dann abfragen, mit dem spazieren geht und den die ganze Zeit irgendwelche Aufträge gibt und was machen lässt und immer steht Futter und Spielzeug und Kram im Raum, dass der Hund vielleicht mit einer Wahnsinnsappetenz spazieren geht, also dass der eine Erwartungshaltung hat, die so übermäßig ist an das, was auf einem Spaziergang passiert, dass das halt immer so Achterbahn- und Hansapark-Ausmaße annimmt und der natürlich dementsprechend vielleicht drin ganz entspannt und draußen super aufgeknallt ist, weil dem einfach immer beigebracht wurde, wenn wir rausgehen, kriegst du alle 5 Sekunden irgendwie eine Ansprache. Das ist, ja.
Also wichtig ist, glaube ich, erstmal dieses, ne, das zu realisieren und zu sagen, womit habe ich es hier zu tun? Ist das irgendwie was Angeborenes? Gehört das zu diesem Typ? Und ist es halt entweder ungünstig gefördert worden oder ist es vielleicht auch überhaupt nicht gefördert worden, sondern schon ganz gut dagegen gearbeitet worden? Auch das ist ja, passiert ja häufiger, reicht aber nicht, weil den Menschen noch nicht so klar ist, mit was für einem Ausmaß wir hier zu tun haben. Und das wäre dann eben der Punkt, da hattest du ja am Anfang auch schon mal drüber gesprochen. Dann geht es halt wirklich darum zu sagen, okay, das ist hier eine ernstere Geschichte, das ist ein Hund, der wird, da wird vielleicht noch vieles besser werden können, aber der wird Begleitung brauchen für Situationen, die für andere normale Alltagssituationen sind, wird der enge Begleitung brauchen. Und das ist wirklich eher eine therapeutische Begleitung, als dass man jetzt sagt, okay, das ist hier mein Freizeitpartner und den nehme ich einfach mit. Sondern, und dann geht es wieder, da sprechen wir auch nochmal in einem anderen Teil drüber. Da geht es dann viel darum zu gucken, wie kann ich so ein Leben so aufstellen, dass das auch leistbar ist für die Leute. Also wer kann mir da helfen und wo kann ich mir Unterstützung holen und so. Aber diese Unterscheidung zu treffen, diese Unterscheidung zu treffen. Und es muss natürlich auch nicht jetzt im Erstgespräch sein, aber ihr müsst es halt im Kopf haben. Manches sieht man ja dann auch im Verlauf der nächsten Stunden erst.
Ja, und es ändert auch das Training und es kann natürlich auch eine Riesenaussage darüber geben, warum bestimmte Maßnahmen bisher nicht gegriffen haben. Also wenn jetzt das Ganze quasi ein erlerntes oder hauptsächlich, ist ja egal, ob es auch eine, meistens ist es ja so, das Erlernte trifft auf einen gewissen Acker, ne? Also es ist ja nicht, der Hund wird super gechillt geboren und dann verhacken die Leute das voll, ist ja der seltenere Fall. Aber wenn der Grundsatz ein erlerntes Fehlverhalten ist, eine erlernte Daueraufregung, würde man jetzt ja auch trainingsmäßig zum Beispiel mit bestimmten Maßnahmen gar nicht anfangen. Also ich würde da jetzt nicht in den Vordergrund stellen, die Ernährung umzustellen, dem Nahrungsergänzungsmittel vielleicht zu geben und Massage zu Hause zu machen, ne? Also so entstressende Maßnahmen einzuleiten, die auf den Körper wirken. Und das ist aber was, was natürlich sehr leicht zugänglich ist, was auch sehr attraktiv ist, weil viele das gut alleine umsetzen können. Das heißt, oft kommt so ein Verzweiflungsgefühl darüber, weil das dann nichts nutzt. Aber es nutzt eben deswegen nichts, weil nicht der Hund in einem so krassen Stresskarussell gefangen ist, dass er gar nicht anders kann, sondern weil es auch sehr viel erlernte Verhaltensweisen sind, die teilweise sogar ohne große Stressbelastung abgespult werden. Also es gibt da auch Hunde, die durchaus hüpfen und springen, ohne dass sie dabei maßlos gestresst sind, sondern einfach nur als machen wir halt so. Und natürlich nutzt es dann nichts, wenn ich versuche, da diesen Stresspegel ganz doll über Maßnahmen abzubauen, weil der Stress an sich gar nicht, natürlich hat er auch Stress, aber es ist nicht das Hauptproblem, dass der Hund so gestresst ist.
Und andersrum gibt es dann auch oft, dass Leute dann sehr streng werden, ne, und sehr viel verlangen von den Hunden. Also in so einem sehr, sage ich mal, Hundeplatz. Kommando-Setting sich bewegen und dann mit so einem eigentlich ja ganz guten Gedanken, also zu sagen, ich will das aber jetzt hier durchsetzen und der soll jetzt hier aber aufhören, wo man aber dann leider sagen muss, er kann aber nicht, er kann es nicht, er kann das nicht leisten jetzt gerade, das ist Schritt 15 und wir müssen zurück auf Schritt 0,5. Also wir sind irgendwie bei der Treppe hier unten und das, was du da willst, ist da oben. Das sind dann so wichtige Themen und da auch Verständnis zu herzustellen von den BesitzerInnen, ne?
Ja, genau. Also, dass es für den Hund irgendwie fair ist, dass die Maßnahmen, die gemacht werden, auch helfen können. Ja, genau, weil genau was du sagst, ne? Dass dann nicht eben der andere, der wirklich nicht kann und wirklich zum Beispiel erstmal entstressende Maßnahmen bräuchten, die gar nichts mit dem Konflikt, mit der konfliktbeladenen Situation vielleicht zu tun haben, wo der Mensch sagt, da nervt's mich, den dann da zu malträtieren und zu sagen, ich mache jetzt hier möglichst doll, damit der hier mal ordentlich macht. Genau, also das wird. Ist ein ganz, ganz großer Unterschied, wie man das Training da aufbaut und womit man beginnt und was man dem Hund vielleicht auch zumutet. Und da kommen dann diese Abfragen, aber auch die Beobachtung zusammen. Eine gewisse Rassekenntnis hatten wir auch schon. Und auch ein gewisses Bauchgefühl innerhalb der Hunde und Rassen, glaube ich, ne? Also so dieses, wenn man halt schon vier aufgeregte Schäferhunde gesehen hat und dann kommt der fünfte, dann kann man schon auch irgendwie sagen, so ja, das ist jetzt an sich vielleicht nicht untypisch, aber der fällt hier wirklich so maßlos aus dem Rahmen, da wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie man das mit einer Erziehung so versauen könnte. Und dann ist der Mensch auch noch in allen Antworten, wirkt der wahnsinnig kompetent und hat sich schon ganz viel Gedanken gemacht und ganz viel Erfahrung und schon so viel von Anfang an wirklich gegengearbeitet und trotzdem ist dieser Hund so krass doller als die anderen vorher. Da kriegt man dann ja auch so ein Gefühl dafür von, okay, das übersteigt jetzt wirklich ein, das kann einfach nicht nur daran liegen, dass der Mensch da zu viel Erwartungshaltung geschürt hat.
Ja, also nehmt euch da die Zeit, lasst euch nicht hetzen. Passt ja heute zu unserem anderen Thema, was wir schon hatten bei Instagram. Und ja, genau. Also nehmt euch die Zeit, das zu reflektieren, vielleicht auch gegen zu besprechen mit jemand anderem oder so. Ja, genau. Oder schickt es uns. 3 Tage, 4 Tage, glaube ich, habt ihr noch bei unserer Aktion mitzumachen, wo wir Videos aus dem Training mit Hibbelhunden von euch auswerten und euch so eine kleine Supervision geben. Heute haben wir wieder eine aufgenommen. Das macht echt viel Spaß. Und wir sind da sehr dankbar für alle Videos, die wir bekommen und für die vielen E-Mails, dass wir das nochmal wiederholen sollen, weil jetzt gerade habt ihr keine. Ja, wir gucken mal.
Ja.
Genau, also das könnt ihr noch machen und bis dahin, wir sehen uns hier morgen schon wieder. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.